Hallo, mein Name ist Tobias Haberkorn, Sie hören Berlin Review. Seit Anfang dieses Jahres bestimmt der Iran die Nachrichtenlage. Zuerst durch das brutale Massaker der Islamischen Republik an tausenden Protestierenden im eigenen Land, dann durch Solidaritätskundgebungen in der iranischen Diaspora in Deutschland und anderen westlichen Ländern und seit einer Woche nun durch den Luftkrieg der USA und Israels gegen die Islamische Republik mit dem Ziel, das Regime zu stürzen. Mein heutiger Gast ist Damon Taleghani. Damon ist Musiker und Autor in Berlin. Seine Eltern sind, wie viele Iraner, in den 1980er Jahren nach der Islamischen Revolution nach Deutschland ausgereist und er ist hier geboren. Damon arbeitet an einem Buch über das Exil der kommunistischen iranischen Partei 2D in Ost-Berlin. Und für Berlin Review hat er ein Essay darüber geschrieben, wie sich der Protestslogan Tod dem Schah aus den 1970er Jahren heute unter den Fans des exilierten Schah-Sohns Reza Pahlavi in ihr Gegenteil verkehren konnte. Damons Text Tod dem Tod, es lebe das Leben lesen Sie auf blnreview.de. Hier folgt nun mein Gespräch mit Damon über die aktuelle Lage im Iran und wie sie sich auf die iranische Diaspora auswirkt. Ja, herzlich willkommen, Damon Taleghani, in unserem Podcast. Du hast für Berlin Review einen Text geschrieben über die iranische Diaspora. Wir haben an dem Text gearbeitet vor den Angriffen des letzten Wochenendes. Wir nehmen heute auf am 6. Freitag, den 6. März. Das heißt, wir wissen auch nicht, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Aber natürlich hat dein Text oder überhaupt der Blick auf die iranische Diaspora jetzt auch nochmal einen neuen Winkel bekommen durch die Lage der letzten Woche. Und ohne jetzt in das Situation Room einsteigen zu können, aber kannst du vielleicht eine Einschätzung geben, ob und wie sich die Rolle der Diaspora jetzt durch den Angriff von Israel und USA auf das iranische Regime, durch den Tod des obersten Führers und so weiter verändert hat?
Ja, also es hat natürlich allein medial einen Effekt, wenn ausgestrahlt werden kann, Massen an iranischen Diaspora-iranischen Menschen freuen sich irgendwie und feiern in verschiedenen deutschen und europäischen, US-amerikanischen Städten. Ich denke, das ist schon mal jetzt an der Oberfläche so der erste Effekt dieser Dynamik gerade. Ich denke, so einen direkten politischen Effekt braucht es ja gerade gar nicht, weil ich meine, wenn man sich jetzt die Positionierung der deutschen Bundesregierung oder so anguckt, ich denke, es ist relativ egal, wie die Diaspora darauf jetzt reagiert hat. Die stehen an der Seite der USA und Israels. Aber natürlich macht es das für wirklich, würde ich sagen, trotzdem für die deutsche Bundesregierung ja leichter, diese Position zu vertreten, wenn die Angehörigen dieser Diaspora augenscheinlich oder große Teile von ihnen, ich würde ja auch gar nicht sagen, dass das irgendwie die gesamte Diaspora ist, die sich gefreut hat und getanzt hat am Samstag und die folgenden Tage. Aber wenn auf jeden Fall so ein sichtbarer Teil da existiert, macht es das natürlich einfacher, diese Position zu vertreten, die gerade vertreten wird politisch.
Man liest immer wieder also so war das auch schon im Januar, während der Proteste gegen das Regime, die blutig niedergeschlagen wurden und auch jetzt in der Kriegssituation, ist das Internet abgeschaltet, weitgehend oder sogar flächendeckend?
Ja, also weitgehend, würde ich sagen. Ja.
Okay, also es gibt noch...
Es passiert immer wieder, dass Leute sich verbinden können, aber genau, es ist schon sehr stark eingeschränkt.
Und ist... deiner Einschätzung nach ist tatsächlich realistisch, dass sich jetzt durch die Angriffe, den Tod von Khamenei sozusagen nochmal eine neue Erhebung aus dem Land herausbilden wird, wie die USA und Israel das sich erhoffen zu scheinen? Oder ist es vielleicht im Gegenteil eher so, dass der Angriff jetzt auf das Land den Widerstand im Inneren schwächt? Wie schätzt du das ein?
Ich meine, man muss ja erstmal auch tatsächlich, wie du gesagt hast, nochmal in den Januar gucken und realisieren, dass ja allein das Massaker Anfang Januar durch die iranische Regierung, bei der wahrscheinlich weit über 7000 Menschen Protestierende ermordet wurden, auch über 200 Kinder und Jugendliche ermordet wurden. Allein das hat ja schon natürlich einen großen Effekt auf die Klar. Gesellschaft und auch auf darauf, wie offensiv man jetzt protestieren geht wieder oder so. Also ich glaube, das muss man allein erstmal sehen. Und dann kommt jetzt dieses Kriegsgeschehen dazu, wo die Menschen natürlich erstmal einfach um ihr Leben fürchten, Bomben einschlagen um sie herum. Und selbst natürlich Trump und Netanyahu wissen und sagen, ja, jetzt gerade könnt ihr nicht demonstrieren, aber bald. Aber wann dieses bald sein soll, ist ja auch völlig unklar. Also es ist ja auch die offizielle Verlautbarung von Trump ist ja auch, wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg jetzt dauert, vielleicht Wochen, dann manchmal sagen sie dann wieder auch Monate. Und also letzten Endes ist es ja auch so, dass gerade wieder, wie bei dem Start von den meisten Kriegen, auch von politischer Seite so ein bisschen so getan wird, als wüssten wir nicht als Bevölkerung, was Krieg ist und was Krieg bedeutet und dass Krieg dann auch völlig unvorhersehbare, eskalative Spiralen mit sich trägt. Keine Ahnung, im Fall von der Ukraine haben wir es ja auch gesehen, dass es jetzt irgendwie 4 Jahre sind und immer wieder, vor allem in den ersten Monaten und Jahren, so gesagt wurde, bald ist es vorbei, bald ist der, hat die Ukraine gesiegt oder so. Also so diese Propaganda letzten Endes passiert ja gerade auch und deswegen wird jetzt natürlich irgendwie so gesprochen, als wäre vielleicht in ein paar Wochen es möglich, dass Menschen wieder auf die Straße gehen und diese Situation nutzen, dass Khamenei weg ist. Ist natürlich insofern auch absurd, weil sich das System natürlich jetzt auch, also das System der Islamischen Republik, jetzt erstmal ja auch radikalisiert. Ja. Die AnhängerInnen, die es ja immer noch gibt, also es gibt Millionen Menschen im Land, die immer noch hinter diesem Regime stehen, die auch einfach verbunden sind auf verschiedene Arten, sei es eben über ihre Berufe oder familiär, ideologisch, alles Mögliche gemischt, die mit diesem Regime verbunden sind, die sind natürlich jetzt im Kriegsfall nochmal emotional und ideologisch in einem Prozess der Radikalisierung und das wird sich ja dann auch auf Proteste auswirken und darauf, wie wiederum Proteste niedergeschlagen werden, was in den Gefängnissen jetzt schon sicherlich passiert. So der Feind wird natürlich auch im Inneren gesucht bei jedem Krieg. Das war in den 80ern ebenfalls so. Also es gab den Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren und der wurde vom Regime ganz stark dafür benutzt, innere Feinde, Linke und auch andere konkurrierende Gruppen zu ermorden, in die Gefängnisse gegen Ende des Krieges zu leeren, in Anführungszeichen, und einfach Massenhinrichtungen durchzuführen. Also wir haben diese ganzen historischen Erfahrungen, deswegen wissen wir, wie dieses System reagiert. Und insofern ist diese Hoffnung, dass hier die Befreiung am Ende steht, also die teile ich gerade überhaupt nicht.
Ja, ja. Ja, du sprichst auch in deinem Text über die Gewaltsamkeit, die Aufladung mit Gewalt, die natürlich einerseits das Schritt des Regimes selber, insbesondere im Januar gezeigt hat mit der Niederschlagung der Protestwelle um den Jahreswechsel herum, sprichst aber auch davon, wie verschiedene Teile der Diaspora, die darauf sind, den Regime-Change durchzuführen und danach eine neue politische Verfassung für den Iran nach der Islamischen Republik zu finden, dass die eben auch sehr starke Gewaltfantasien äußern. Und du versuchst es einzubetten in so eine lange Gewaltgeschichte des Irans, die sozusagen sowohl die Revolution von 79 umfasst, als auch die Zeit davor, auch nicht zu vergessen, auch vor 1979 unter dem Schah gab es im Iran eine sehr harte Diktatur nach dem Staatsstreich von 1953 onwards, die eben amerikafreundlich war oder von Amerika sozusagen mit dem Coup von 1953 sogar auf eine Weise installiert wurde. Und das äußert sich eben jetzt auch in der gegenwärtigen Situation. Willst du uns vielleicht einen Einblick geben in die konkret jetzt in dieses in die Diaspora-Bewegung, die du dir genauer angeschaut hast. Also du sprichst von dem Slogan, den man auf den Demonstrationen hört, also sozusagen die Solidarisierung mit der Protestbewegung innerhalb des Irans kommt aus der Diaspora, und da gibt's eben Gruppen, die ganz besonders martialisch sind und die den Slogan haben, Tod den drei Verkommenen. Was hat's damit auf sich?
Genau, den drei Verkommenen oder Korrupten, und dann kommt diese Aufzählung Mullahs, Linke, Mujahedin. Gut, ich denke, die ersten zwei weiß man jetzt ungefähr, worum es sich handelt. Die Mujahedin sind eine sektenartige Struktur, die es auch seit den 60er Jahren gibt und die im Exil sehr stark vertreten sind. Auch viele deutsche und US-amerikanische PolitikerInnen beeinflussen und bestechen vermutlich auch. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Ideologie ein, aber nur, dass man ungefähr versteht, die sind weder links noch irgendwie tatsächlich progressiv, aber geben sich auf jeden Fall in der Öffentlichkeit gerne so. Genau, und ich habe mich jetzt in dem Fall, weil ich mich selber als links identifiziere, mit diesem Abschnitt Tod den Linken eben beschäftigt. Aber kritisieren im Text ganz grundsätzlich nicht nur, dass darin Tod den Linken enthalten ist, sondern diese Verschiebung von einem alten Slogan, den es in der iranischen Geschichte seit Jahrzehnten gibt, Tod dem im Sinne von nieder mit, was auch immer, dem Schah, Khomeini, jeder repressiven, diktatorischen, autokratischen Struktur und Institution. Und es gibt jetzt auch in der Diaspora seit langem, oder nicht in der Diaspora.
Also Tod dem Schah oder nieder mit dem Schah war ein Slogan der progressiven...
Ja, also wie progressiv der Slogan jetzt selber war, sei dahingestellt, aber genau, es war immer ein Slogan von nieder mit der Autokratie, und es war auch in Deutschland in der Studierendenbewegung, die ja 67, 68 auch von iranischen Studierenden mitgeprägt wurde. Es gab den Schah-Besuch 1967, der so auch Teil der deutschen linken Erinnerungspolitik irgendwie ist, weil dort Benno Ohnesorg erschossen wurde und dann irgendwie die deutsche Studiebewegung so richtig losging. Und da ging es eben um diesen Schah-Besuch von Mohammad Reza Pahlavi, gegen den deutsche und iranische Studierende gemeinsam protestiert haben.
Ja.
Und in diesen ganzen Kontexten wurde immer Markbar Shah, Tod dem Schah, nieder mit dem Schah gerufen. Und zwar gibt es auch Kritik generell daran, unter iranischen progressiven Kräften überhaupt diesen Todesbegriff, auch wenn der mit nieder mit übersetzt werden kann, zu benutzen. Aber vor allem diese Verschiebung von Tod oder nieder mit einem System zu nieder und oder Tod diesen Gruppen, finde ich sehr erschreckend, weil es ja wirklich was ganz anderes bedeutet, zu sagen, wir wollen die Macht dieses Herrschers beenden, wie dem Schah oder Khomeini oder Khomeini jetzt heutzutage, oder zu sagen, wir wünschen diesen ganzen Menschengruppen, Mullahs haben auch unterschiedliche, also die religiösen, die Gelehrten im Land haben sehr unterschiedliche Positionierungen. Linke gibt es natürlich auch sehr viele Differenzen zwischen verschiedenen linken Gruppen. Und auch Mujahedin, die wurden in den 80ern genauso vom Regime verfolgt und ermordet. Das heißt, man schreibt damit eine Gewaltgeschichte, die es ja ohnehin auch seitens der Islamischen Republik einfach gibt. Das Unterdrücken von allen, die ihnen widersprechen, schreibt man ja eigentlich fort. Und das habe ich versucht
zu bearbeiten. Und ist die überarbeitete, oft zitierte Slogan, der das islamische Regime angeblich hat und immer wieder wiederholt, nämlich Tod USA, Tod Israel, das ist genau dieselbe
Formulierung. Ja, klar, das ist letzten Endes dieselbe Formulierung. Ja.
Okay, die man auch
mit... Diese Ähnlichkeiten werden immer wieder auch besprochen in Texten von iranischen TheoretikerInnen. Also genau, das ist letzten Endes... Ich würde es trotzdem natürlich nicht in dem Sinne gleichsetzen. Es ist natürlich, also wenn jetzt jemand Tod der Islamischen Republik zum Beispiel ruft, was auch ein Slogan ist, dann ist das natürlich erstmal einfach der Wunsch, dieses System zu beenden.
Ja.
Genau, aber was mich interessiert hat, ist eben auch, wie übersetzt sich diese dieser Slogan in Handlungen, und das hat man in den letzten, also seit Januar ganz stark gesehen, dass Menschen, die zum Beispiel auf iranischen Demonstrationen Flaggen dabei haben, auf denen Frauenleben Freiheit steht. Es gibt so eine Flagge, auf der das so kalligrafisch steht. Oder die rufen Frauenleben Freiheit, was eben der Spruch der 2022er, 23er Protestbewegung in Iran und im Exil war, der ja aus der kurdischen Befreiungsbewegung kommt, Jinjian Azadi. Dass allein das Rufen dieses Spruchs Gewalt oder gewalttätige, gewaltförmige Sprache provoziert unter den rechten IranerInnen, unter den Monarchistinnen, dass sie sich davon schon so provoziert fühlen, dass jemand Jinjian Azadi oder Zanzindegi Azadi auf Persisch oder eben Frauenleben Freiheit sagt. Das ist ja letzten Endes ein Resultat von so einer nationalistischen Radikalisierung.
Ja.
Und vor 3 Jahren haben Menschen mit sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen Frauenleben Freiheit gerufen. Es gab eine 100.000 Menschen Demo in Berlin 2022. Bei der durchaus auch bürgerliche und konservativere IranerInnen oder nationalistischere diesen Spruch benutzt haben, um die Protestbewegung in Iran zu unterstützen. Und 3 Jahre später ist es quasi so ein rotes Tuch für die. Ja. Und Leute werden angegriffen deswegen. Genauso hat man, sieht man eben nicht nur jetzt diesen Tod, den linken Spruch, sondern ganz konkret gab es Videos, in dem Fall aus Österreich, aus Wien, wo eine Iranerin in die Kamera ganz selbstbewusst sagt, die Strommasten im Iran warten schon darauf, dass ihr Linken an ihnen baumelt. Mit diesen Gewaltfantasien habe ich mich beschäftigt und mich gefragt, woher kommt das, was hat das mit der iranischen Geschichte zu tun?
Ja, die Figur, um die sich dann diese nationalistische Rechte, die Afghan-Bewegung gruppiert, ist der Sohn des letzten Schahs, also Reza
genau.
Pahlavi ist der Sohn von Mohammed Reza, der von der Revolution 79 entmachtet wurde, ja. Was hat's mit diesem Pahlavi, also dem Sohn jetzt, auf sich, der ja auch zu einem, also zu einer Internetfigur geworden ist, und seine Anhänger sind auch extrem stark in den sozialen Netzwerken unterwegs?
Genau, also der aktuelle Reza Pahlavi ist seit Jahrzehnten im Exil, ja, natürlich. Er war schon zum Zeitpunkt der Revolution 1979 nicht mehr im Land. Also er ist nicht geflohen. Er musste nicht fliehen.
Damals war er auch, wie alt ist er jetzt?
Also jetzt ist er paar 60.
Okay.
Und genau, er war sehr jung auf jeden Fall. Und er war in den USA, weil er da als Kampfpilot ausgebildet wurde und war deswegen eben schon vor der Revolution hat er das Land verlassen und hat über die Jahrzehnte zwar immer wieder mal durch verschiedene Gesten irgendwie angedeutet, dass er schon so ein bisschen so einen Anspruch hat, dass er ja eigentlich der Kronprinz ist.
Aha.
Aber so richtig konkrete politische Ambitionen hat man eigentlich lange nicht gesehen, jetzt so bis in die 2010er Jahre, würde ich sagen, war das eigentlich nicht so ernst zu nehmen, beziehungsweise wurde auch in der Diaspora wirklich nicht sonderlich drüber geredet. Das war jetzt nicht, ist jetzt nicht seit Jahrzehnten so, dass man sagt, ah ja, es gibt hier diesen Typ und vielleicht macht der es ja oder so. Das ist tatsächlich etwas, was konkrete Propagandaarbeit seit den 10er Jahren letzten Endes war und wo auch man in verschiedenen Artikeln gibt es irgendwie diese Analyse, dass vor allem so Leute in seinem Umfeld immer wieder ihn dazu bringen wollen, sich da mehr irgendwie zu engagieren. Und dass er selber, er hat zum Beispiel auch in Interviews gesagt, dass er im Grunde sich ja gar nicht vorstellen kann, 100% der Zeit in Iran zu leben, weil er hat ja seine ganzen Freunde in Maryland und warum sollte er so? Also insofern gibt es da immer wieder auch so widersprüchliche, absurde Momente, wo man merkt, okay, der hat aber einfach Leute in seinem Umfeld, die ein politisches Interesse daran haben, dass er sich so präsentiert und diese Rolle einnimmt und so Berater, die auch teilweise eben sehr radikal sind in ihren Positionierungen. Genau, und er hat, und seit Anfang der 2010er Jahre gibt es eben dieses Netzwerk an Fernsehsendern, an Satellitenfernsehsendern, die auch ins Landesinnere des Iran senden.
Wow.
Und das ist ja auch dann egal, ob das Internet abgeschaltet ist oder gefiltert, was es ja immer ist. Leute können diese Sender empfangen, wenn sie einen Satelliten haben, was viele Menschen eben haben. Und das ist einmal Iran International und ein Sender namens Manoto, die eben Propaganda gemacht haben für ihn. In der Vergangenheit nicht immer ganz so eindeutig wie jetzt oder wie seit ein paar Jahren.
Und die, wie du schreibst, in den Text teilweise oder maßgeblich von Saudi-Arabien finanziert werden?
Genau, also das ist sozusagen recherchiert worden, diese Saudi-Finanzierung, inwiefern andere Akteure da in der Finanzierung beteiligt sind, kann man halt dann nur mutmaßen, aber es ist auf jeden Fall ja auch so, dass Iran International ganz stark die israelische Position propagiert. Und natürlich die US-amerikanische. Die sitzen in London und genau, ich würde sagen, so dieser Prozess von das vorzubereiten, dass dass sowohl die Diaspora erstmal vorrangig, die diese Sendungen sieht, als auch dann irgendwie in der letzten Zeit im Land selbst Menschen sich das überhaupt so vorstellen, dass diese Figur irgendwie zurückkehren könnte, da sind die ganz, ganz maßgeblich dran beteiligt. Und gerade im Land selbst war das ja bis vor kurzem auch nicht, also es gab vereinzelt irgendwie Videos auch 2023, dass Leute irgendwie nach seinen Namen gerufen haben. Aber es war jetzt nie sonderlich
Ja,
ernst zu
das
nehmen.
wollte ich jetzt gerade mal. Ist es vor allen Dingen ein Internetphänomen, ein Meme sozusagen?
Also ein Meme würde ich es
Oder hat
jetzt
es
in dem
wirklich.
Sinne noch nicht nennen, aber also natürlich es gab auch eine große Recherche von Haaretz, der israelischen Zeitung, dass israelische Regierungskräfte sehr stark daran beteiligt waren, so Bots zu engagieren oder zu kontrollieren, die Propaganda für Pahlavi machen und dass man dadurch nicht so genau weiß, was ist echt, was ist nicht echt. Und das ist sicherlich auch ein relevanter Aspekt, aber ich glaube, die Dynamik ist eben, es waren vielleicht mal Bots, aber inzwischen sind da auch ganz viele echte Menschen, die man ja auch auf der Straße sieht und die man in München gesehen hat, über 100.000 Leute, da kann man ja dann nicht mehr sagen, das sind Bots. Und wie es jetzt
Also
angefangen
du
hat,
meinst die Münchner Pro-Palawi
genau, so während der
Demonstration,
Münchner
die
Sicherheitskonferenz.
Mitte Februar stattfand.
Genau, am 14. Februar fand diese große Demo auf den Theresienwiesen statt, wo Pahlavi eben selbst auch gesprochen hat und wo auch so deutsche Protagonisten wie der so NDR-Moderator Michel Abdoulaye irgendwie gesprochen haben und Ewig lebe der Schah angestimmt haben von der Bühne aus und was irgendwie so absurde, auch wieder so absurde Züge annimmt. Genau, und ich glaube, aber was vielleicht auch wichtig ist, zu Pahlavi jetzt akut gerade zu sagen, ist, dass weder die USA noch Israel so wirklich vorzuhaben scheinen, ihn zu unterstützen in seinen Ambitionen. Und das ist insofern relativiert das seine Rolle zwar irgendwie, aber ich glaube, diese Faschisierung in der Diaspora und auch die Effekte, die das aufs Land selbst hat, sind trotzdem da. Und ich glaube, egal wie es weitergeht, wird das seine Auswirkungen haben. Aber ohne israelische und US-amerikanische Unterstützung wird er natürlich niemals
Keine
an
Chance.
die Macht kommen. Und sowieso ist immer diese Frage so, wie soll das überhaupt funktionieren, dass er an die Macht kommt im ganzen Land, weil es ja, wie ich schon vorhin meinte, immer noch Millionen Menschen gibt, die ihn hassen. Und was wäre da die realistische Perspektive, dass so jemand nicht einfach erschossen wird, sobald er irgendwie den Boden des Iran betritt? Also genau, aber ich meine, von israelischer Seite gibt es offenbar diese Pläne, separatistische Kräfte im Iran zu unterstützen. Und ich will betonen, so, das ist die israelische Perspektive. Ich will nicht in dieses Ding einstimmen, das Pahlavi auch ganz stark vertritt, dass die Kurden irgendwie Separatisten sind und nur planen, sich abzuspalten, sondern das ist trotz allem die israelische Vorstellung davon, wie man Iran langfristig schwächen kann. Das ist ähnlich wie in anderen Ländern der Region, wie in Syrien. Und das ist natürlich, das wäre dann vielleicht irgendwie abstrakt, eine Perspektive zu sagen, okay, vielleicht könnte Pahlavi dann über irgendeinen Teil regieren oder so. Auch das halte ich jetzt gerade jetzt nicht für wahnsinnig realistisch, und das würde er ja auch nicht machen wollen, weil er ganz stark darauf beharrt, Iran muss in seiner jetzigen Form, in seinen jetzigen Grenzen erhalten bleiben. Das ist natürlich Teil des nationalistischen Ideals oder so. Ja.
Vielleicht nochmal zurückzugehen auf die Geschichte der Diaspora Irans im Westen im Allgemeinen, aber speziell auch in Deutschland. Deutschland war in den 70er Jahren, du hast die Studentenbewegung erwähnt, also auch schon in den 60er, 70er und dann auch 80er Jahren ein wichtiges Zielland für IranerInnen, die ins Exil gegangen sind. Und das entspricht dann ja sicherlich auch den verschiedenen Arten von Repressionen oder repressiven Regimen, die es im Iran gegeben hat. Also wer unter dem Schah ins Exil ging, ist nicht unbedingt aus denselben Gründen ins Exil gegangen als diejenigen, die unter der Islamischen Republik ins Exil gegangen sind. Oder stimmt das nicht?
Also es gab verschiedene Gründe in den 60er, 70er Jahren das Land zu verlassen. Ich glaube, es ist aber wichtig zu verstehen, das waren häufig erstmal nicht auch nicht politische Gründe, sondern Leute sind zum Studieren in die USA, nach Deutschland, nach Frankreich gegangen, haben sich dann oft auch hier politisiert. Natürlich nicht alle, aber viele haben sich hier politisiert und dann auch Verbände gegründet. Da gab, was ganz wichtig ist in der Diaspora iranischen Geschichte, ist die Konföderation iranischer Studierender, die es sowohl in den USA gab als auch in den europäischen Ländern, und die ursprünglich gar nicht als Oppositionsgruppe gegründet wurde, sondern tatsächlich von der Schah-Diktatur selbst initiiert wurde, einfach als Verband der iranischen Studierenden, die sich dann aber langsam politisiert und radikalisiert haben und analysiert haben, was ist eigentlich diese Autokratie, aus der wir kommen. Und eben auch geprägt von dem Austausch mit natürlich Ideen und linken Gruppen in Deutschland, in Europa und in den USA eine eigene Positionierung entwickelt haben. Und gleichzeitig gab es, was jetzt konkret Deutschland angeht und wozu ich auch seit langem arbeite und ein Buchprojekt zu verfolge, ist eben, dass es auch in der DDR seit den 50er Jahren so eine relativ kleine Exilgruppe an IranerInnen gab, die Teil von einer Partei waren oder die als Partei im Exil waren, seit dem Putsch der CIA und MI6 im Iran in den 50er Jahren. Also es gab diesen Putsch gegen den nationalistisch-bürgerlichen Mohammed Mossadegh, der eben das Öl verstaatlichen wollte. Und diese Partei, diese linke sozialistische Partei, war eben an diesen Geschehnissen beteiligt und musste dann infolgedessen musste die Führung das Land verlassen. Die normalen Mitglieder waren natürlich immer noch im Land und waren auch von Repressionen betroffen, etc. Aber die Führung ist in die DDR und war dann bis zur Revolution 1979 in der DDR. Und die Relevanz davon für die gesamte linke Diaspora ist, dass diese Partei natürlich versucht hat, aus der DDR heraus auch die linken Studierenden im Westdeutschland und überhaupt in Europa und den USA zu beeinflussen. Hatte Zeitschriften, die dann aus der DDR in den Westen kamen und dann sogar aus Westdeutschland mit dem Auto also in den Iran gefahren wurden. Und dadurch kamen die Ideen dieser Partei sogar wieder ins Land. So. Und wiederum war das eben eine so sehr klassisch marxistisch-leninistische und auch lange Zeit stalinistische Partei, von der sich dann auch Leute abgewandt haben, wo auch Splittergruppen entstanden sind und was eben, also vor allem dann in der Phase, in der alle in Europa Maoisten wurden, wurden auch die Iraner maoistisch geprägt. Aber wichtig ist zu verstehen, das hat sich trotzdem alles davon abgespalten. Also grundsätzlich war diese Partei, die Tudeh-Partei des Iran, Massenpartei heißt es, so irgendwie die Ursuppe, aus der dann alles Mögliche entstanden ist. Und auch im Iran selbst waren dann die Splittergruppen relevant. Also die Partei hat sich nie für den Guerillakampf ausgesprochen, aber dann haben sich Gruppen abgespalten, die Guerillakampf begonnen haben in den 70er Jahren im Land. Insofern ist das ja auch alles, was etwas, was in Deutschland passiert ist, was in Deutschland so Ursprünge hat, die wiederum sich irgendwie auswirken aufs Land selbst. Und ich finde das einfach deswegen spannend, weil ich denke, dass es so ein bisschen diese Vorstellung von Diaspora und Inland als so getrennte Phänomene so ein bisschen relativiert. Und ich will gar nicht sagen, so klar, es ist was ganz anderes, dort zu leben und im alltäglichen Kampf gegen diese Diktatur zu sein. Was ich aber interessant finde, ist, wie wirken sich auch so einfach die so Biografien der einzelnen Leute, die so zwischen den Ländern stattfinden, letzten Endes auch politisch aus. So.
Du bist selber 1995 in Deutschland geboren, in Gießen. Aber deine Eltern sind aus dem Iran ausgereist in den 80er Jahren.
Genau.
Auch, wie du mir gesagt hast, springen im Studierendenvisum, richtig?
Genau, meine Eltern sind zwar aus politischen Gründen gegangen, aber sind als Studis nach Deutschland gekommen.
Ja. Und die waren
85,
auch
86.
kommunistisch organisiert.
Richtig. Meine Eltern waren in den 70er Jahren einfach so wie viele IranerInnen lose gegen das Schah-Regime organisiert in so verschiedenen Studierendengruppen. Also meine Mutter war, seitdem sie sehr jung Teenagerin war, geprägt von einem linken Lehrer politisch aktiv. Und mein Vater wurde auch dann so politisiert in diesen 70er Jahren, in denen ja einfach wahnsinnig viele Menschen weltweit politisiert wurden, auch von diesen antikolonialen Bewegungen weltweit geprägt wurden. Und mein Vater wurde dann, also meine Eltern haben beide in Tabriz, in dem Teil Irans, der Aserbaidschan heißt, und grenzt an das Land Aserbaidschan. In Tabriz haben meine Eltern studiert, und Tabriz war eine sehr aufgeladene Stadt. Die Uni war bekannt dafür, dass da die ganze Zeit Rebellion ist. Und meine Eltern erzählen immer, die Scheibe der Mensa war immer kaputt, weil irgendjemand die eingeschmissen hatte. Und irgendwann haben sie sie nicht mehr repariert, sondern einfach offen gelassen. So, dafür war Tabriz berühmt. Und mein Vater wurde dann 75 inhaftiert, weil er Flyer verteilt hatte auf dem Bazar mit anderen Studis. Und linke Organisierung war natürlich einfach zu 100% untersagt und in diesem System. Und ich glaube, das vergisst man einfach schnell, was das bedeutet. Also verschiedene Bücher waren verboten. Menschen haben tatsächlich Angst gehabt in dieser Diktatur. Und diese Darstellung, die wir heute sehen, die auch verstärkt wird durch diese Bilder von so einer Elite, die in den großen Städten gutes Leben hatte und wo die Frauen so westlich aussehen, beziehungsweise einfach keinen Hijab tragen, und was ja alles eine Realität war. Diese Menschen hatten ein ganz gutes Leben, aber ein großer, großer Teil der Bevölkerung war arm, hatte kaum Bildung, kaum Alphabetisierung und hatte kein tolles Leben. Und meine Eltern, auch dadurch, dass sie Teheran verlassen haben und irgendwie im Land unterwegs waren, haben das ja gesehen, und viele Menschen haben das eben gesehen und haben sich gefragt, wie können wir denn die Situation der Menschen in diesem Land verbessern, und haben sich deswegen links organisiert und politisiert. Und genau, mein Vater war dann ein Jahr inhaftiert und war eben 18 Jahre alt. Also ich glaube, das muss man sich auch noch mal einfach vorstellen, wie jung Leute waren, die in diesem System wegen Nichtigkeiten verhaftet wurden und teilweise viel länger als mein Vater noch im Gefängnis saßen. Und das Gefängnis war eben aber auch so eine Universität. Da gab es dann ältere linke oder politische Leute, die einem Bücher gegeben haben, etc. Also dadurch hat sich das Schah-System letzten Endes auch wieder selber abgeschafft, dass es diese ganzen politischen Gefangenen inhaftiert hat und dann auch an einen Fleck gesetzt. Aber ich glaube, es ist vor allem daran einfach jetzt so, auch was den Text angeht, wichtig ist, ist zu verstehen, es gibt jetzt auch in Deutschland ganz viele Menschen, die so Biografien haben und wo noch die Eltern unter der vorherigen Diktatur und danach unter der neuen Diktatur der Islamischen Republik verfolgt wurden. Und das ist deswegen keine abstrakte, irgendwie historische Angelegenheit ist, sondern uns ganz direkt emotional und politisch betrifft als Kinder dieser Menschen, oder bei anderen waren es vielleicht die Großeltern oder so, aber das sind ja ganz klare politische Bezüge. Und wenn ich jetzt irgendwie Leute hier eben nach diesem System rufen sehe, denke ich natürlich daran, an die ganzen Menschen, die in der vorherigen Diktatur verfolgt wurden und dann danach verfolgt wurden, weil Linke in allen Systemen unbequem sind und verfolgt werden.
Ja. Damon, wir haben jetzt die Situation, dass eben in der Diaspora diesen starken reaktionären Push gibt, zumindest in der medialen Sichtbarkeit. Und es gibt aus ganz verschiedenen Motiven und Gründen natürlich auch den Grund zur Freude, dass das islamische Regime, naja, vielleicht nicht fallen wird, aber zumindest in ernste Schwierigkeiten kommt seit Beginn des Jahres. Interessanterweise waren ja aber die Protestbewegungen im Land über die letzten 5 Jahre gesehen oder eine längere Zeit oft feministisch motiviert und tatsächlich genuin progressiv. Wie siehst du die Chancen dieses Widerstandes jetzt in der aktuellen Situation?
Also ich glaube einfach, was erstmal wichtig ist zu verstehen, ist ja die sichtbare Diaspora, die auf den Straßen gefeiert hat, ist ja das eine, aber die Menschen, die wir nicht sehen, sind ja die, die jetzt einfach in ihren Wohnungen sitzen und auf ihren Handys scrollen und versuchen, ihre Familien zu erreichen, die im Januar vom Regime beschossen wurden und jetzt unter Bomben leiden. Diese Menschen sehen wir nicht. Und das ist, glaube ich, einfach so ein generelles Wahrnehmungsproblem. Und viele dieser Menschen waren 2022, 2023 auf den Straßen hier und viele Menschen sind auch nach der letzten Protestbewegung dann ausgewandert oder nach Europa gekommen und sind jetzt hier.
Ja.
Und sorgen sich jetzt um ihre Freunde und Familie im Land. Und ich glaube, ich meine, jetzt akut ist natürlich einfach sehr wenig Hoffnung da auch für eine feministische Frauenleben, Freiheit, Bewegung, die progressiv ist, weil Krieg verunmöglicht letzten Endes alles. Ja. Aber ich denke, es ist halt total wichtig, dass wir wahrnehmen und auch unterstützen und verstärken, was es an Positionierungen gibt, die tatsächlich aus dieser Spirale von Gewalt, die ich versuche in dem Text zu beschreiben, die seit 120 Jahren irgendwie die iranische Moderne oder wie man es nennen will, prägt, daraus, also diese Spirale zu verlassen.
Ja.
Und diese Stimmen gibt es. Und egal, wie wenige sie sind oder wie sehr sie marginalisiert werden, das ist ja immer ein Prozess. Es können sich ja immer Menschen einer progressiven Bewegung anschließen. Das ist ja eine dynamische Situation. Ja. Und auch Leute, die jetzt nationalistische und regressive Positionen vertreten, können sich ändern. Also daran muss man ja als Linke irgendwie glauben. Und ich denke, auf eine absurde Art, so wenig Hoffnung, wie gerade da ist, dieser Krieg bestätigt ja trotzdem eine linke Analyse. Und zwar die Analyse, dass Israel und die USA und die damit verbündeten Kräfte nicht an einer Befreiung der iranischen Menschen interessiert sind, weil Trump sagt ja selber gerade, Regime Change ist ihm eigentlich nicht so wichtig. Es geht darum, dass er jemanden hat, mit dem er einen Deal machen kann. Wenn das Teile vom Regime sind, die sich darauf einlassen, dann ist er happy. Insofern kann diese Bestätigung, diese schreckliche Bestätigung dessen, was viele Linke immer gesagt haben, langfristig, denke ich, auch dazu führen, dass Menschen zu der Einsicht kommen, okay, es kann nur aus dem Volk selbst heraus eine Befreiung stattfinden und diese Befreiung darf auch nicht nur nationalistisch gedacht sein, weil erst begeht eben Israel einen Genozid in Gaza und im nächsten Moment bombardiert es andere Länder und Menschen mit derselben Brutalität und AI-gesteuerten Waffen, die einfach auf alles Bomben werfen, was laut ihrer Analyse irgendwie eine Gefahr darstellt. Dann ist das eben eine Grundschule im Süden vom Iran, weil es neben einer Basis der Revolutionsgarden ist oder ein Park in Teheran, der Police Park heißt und deswegen nichts mehr Polizei zu tun hat und dann werden da eben Bomben draufgeworfen. So, ich denke, langfristig wird diese bei manchen Leuten diese düstere Erkenntnis tatsächlich eintreten,
Ja.
dass viele Linke recht hatten. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, da zu sein, auch diskursiv und publizistisch und medial, wie auch immer, und auch als einfach auf der Straße da zu sein. Jetzt am Samstag gibt es eine Demo von linken iranischen Gruppen in Berlin zum Beispiel, und das aufzufangen, dass Leute vielleicht merken, es war leider
Ja,
doch nicht so.
definitiv. Danke dir fürs Gespräch.
Danke
War
euch,
sehr
danke dir.
interessant. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Danke erstmal.
Das war Damon Taleghani. Damons Essay Tod dem Tod, es lebe das Leben finden Sie auf blnreview.de oder im Berlin Review Reader Nummer 6, der am 19. März erscheinen wird. Wenn Sie diese sechste Druckausgabe von Berlin Review gleich bei Erscheinen bekommen wollen, dann geht das am besten mit einem Print-Abo. Das können Sie unter blnreview.de/abo für nur 9 Euro abschließen. Unsere Audioproduzentin ist Caitlin Roberts. Mein Name ist Tobias Haberkorn, Herausgeber von Berlin Review. Bis bald.